Ich freue mich darüber, dass wir heute weiterlesen können. Ich möchte weitermachen mit euch in der Daniel-Reihe. Heute im Kapitel 2, Daniel 2. Ganz, ganz kurz noch zu Kapitel 1, wo wir gelesen hatten, wie Daniel aus Babylon nach Babylon gekommen ist, aus Juda weggeführt wurde als sehr junger Mann, wie die Babylonier versucht haben, junge Menschen zu nehmen, sie zu entwurzeln von ihrer Heimat, wie versucht wurde, die einer Gehirnwäsche zu unterziehen. Die fähigsten jungen Männer von Israel haben sie genommen, Königsgeschlecht, besonders weise, klug, gebildet und haben die nochmal 3 Jahre lang geformt und gebildet. Wir lesen von diesen 4 jungen Männern, von Daniel und seinen 3 Freunden. Gefährten werden sie ja immer genannt. Und haben dann beim letzten Mal schon gesehen, was Daniel geholfen hat in dieser gottesfeindlichen Umgebung, in dieser blühenden Stadt, in diesem Zentrum der damaligen Macht, treu zu bleiben. Er hatte diesen Wunsch nach einem reinen Herz. Wir haben davon gelesen, wie das sein Anliegen war, wie er sich von manchem enthalten hat, wie er manche Widerstände in Kauf genommen hat, um einen guten und geraden Weg zu gehen. Wir hatten dann gelesen, wie dieser Weg auch gesegnet wurde und wie nach diesen 3 Jahren Daniel und seine Gefährten in den Dienst des Königs Nebukadnezar gestellt wurden. Sie mussten vor den König und es wurde festgestellt, dass sie wirklich besonders klug, besonders weise waren. Kapitel 1, Vers 17 hieß es, und Gott gab diesen 4 jungen Männern Kenntnis und Verständnis für alle Schrift und Weisheit. Daniel machte er verständig in allen Gesichten und Träumen. Und sie wurden also in den Dienst des Königs gestellt und waren schon zu der Zeit besonders gesegnet. Sie waren den anderen aus ihrer, ich sag mal, Elite-Schule ein ganzes Stück voraus im Verständnis und im Wissen. Und wir hatten gelesen, was dem Daniel geholfen hat, was den Daniel ausgezeichnet hat. Wir hatten aus Kapitel 2 diesen Vers gelesen, wo wir gelesen hatten, wo dieser Engel zu Daniel sagt, fürchte dich nicht, denn vom ersten Tag, da du dein Herz darauf gerichtet hast zu verstehen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden und ich bin gekommen um deiner Worte willen. Wir haben also gelesen, was ihn ausgemacht hat. Er hat sein Herz darauf gerichtet, verstehen zu wollen, was Gottes Wille ist. Das war ihm sein innerstes Anliegen. Er wollte verstehen, er hat sich vor seinem Gott gedemütigt immer und immer wieder und ist immer wieder ins Gebet gegangen. Er ist erhört worden, weil er so gehandelt hat. Wenn wir den letzten Vers aus Kapitel 1 lesen, dann möchte ich ihn heute an den Anfang stellen. Dort lesen wir, und Daniel blieb bis zum ersten Jahr des Königs Kyros. Er wurde also in den Dienst gestellt von Nebukadnezar und blieb bis zum ersten Jahr des Königs Kyros. Das ist ein kleiner Satz, der aber viel aussagt, weil das heißt, dass Daniel mehrere Könige überdauert hat. Kyros ist gar kein babylonischer König mehr. Kyros war ein persischer König. Das war der König, der Babylon am Ende eingenommen hat. Wir lesen dort also, dass Daniel viele, viele Jahre im königlichen Dienst stand, mehrere Könige überdauert hat. Diese Zahlen sind alles sehr gut historisch belegt. Das heißt, er war 66 Jahre im Dienst dieser Könige. Wir lesen sogar noch eine Zeitangabe in Daniel 10, wo davon die Rede ist, dass es sogar im 3. Jahr des Königs Kyros war. Daniel war sehr, sehr, sehr viele Jahre im Exil bis zu seinem Tod. Und wir lesen mindestens davon, dass er 66 Jahre im Dienst war. Mindestens. Denn das war ja dann, als die babylonische Herrschaft zu Ende war. Sehr lange hat er dort ausgehalten und diese Demut, die hat er sich immer beibehalten. Und ich möchte jetzt mit euch als erstes etwas, nur den Vers 1 lesen, weil sich da mir schon eine erste Frage gestellt hat. Ich weiß nicht, ob die sich auch schon mal jemand gestellt hat. Wir lesen in Kapitel 2, Vers 1 erstmal, worum es uns heute geht, nämlich um einen sehr beunruhigenden Traum, den der König Nebukadnezar hatte. Und da steht, und im 2. Jahr der Regierung Nebukadnezars hatte Nebukadnezar Träume, sodass sein Geist sich beunruhigte und er nicht mehr schlafen konnte. Was steht da? Im 2. Jahr des Königs Nebukadnezar hatte er Träume. Und da stellt sich erstmal die Frage, wenn wir beim letzten Mal oder beim vorletzten Mal gelesen hatten, Daniel wurde aus Jerusalem verschleppt, dann hatte er 3 Jahre Ausbildung. Wie passt das jetzt zusammen? Dann hatte der König ja den Traum vor dem Ende der Ausbildung. Dann lesen, haben wir aber in Kapitel 1 schon gelesen, erst nach den 3 Jahren wurde Daniel dem König vorgestellt. Da passt ja jetzt irgendwas in der Logik nicht zusammen. Wir lernen ja nachher lesen, dass Daniel diesen Traum ja gedeutet hat und vom König ja befördert wurde, nochmal viel weiter befördert wurde. Das macht ja logisch überhaupt keinen Sinn, dass Daniel, nachdem er befördert wurde, dann nochmal dem König vorgestellt wurde, um überhaupt in den Dienst gestellt zu werden. Irgendwo ergibt sich hier also eine Fragestellung, wie passt das mit diesen 3 Jahren zusammen und den 2 Jahren? Denn in Kapitel 1 lesen wir ja, Kapitel 1, Vers 1, im 3. Jahr der Regierung Joachims kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Da lesen wir also, König Nebukadnezar kam nach Jerusalem, hat Daniel und seine Gefährten verschleppt und 3 Jahre später wurden sie in den Dienst gestellt. Aber im 2. Jahr König Nebukadnezars hatte er diesen Traum. Klingt erstmal wie eine völlige Unlogik und man fragt sich, warum schreibt es jemand hier rein, wenn so offensichtlich da ja irgendwas komplett schiefgelaufen ist. Die Antwort ist aber viel einfacher, als man es vielleicht im ersten Moment denkt. Man kann viel über die Babylonier nachlesen und eine Sache, die man nachlesen kann, ist, dass die eine Zeitzählung haben von ihren Herrschern, wo das erste Jahr, nämlich das Jahr ihrer Ernennung, nicht mit reinzählt. Es wurde immer bei jedem dieser Könige geschrieben, im 2. Jahr Nebukadnezars, das heißt, der wird meinetwegen im Februar ernannt, von unserer heutigen Terminzählung, dann würde sein erstes Jahr aber erst im Januar da drauf beginnen. Im ersten Jahr wäre erst das Jahr danach. So wurden die immer benannt, diese Könige. Das heißt also, es ist durchaus möglich, dass im 2. Jahr des König Nebukadnezars der diesen Traum hatte. Das passt trotzdem mit diesen 3 Jahren zusammen, die Daniel hatte. Das heißt für uns eigentlich nur, diesen Traum hatte Nebukadnezar eigentlich direkt, nachdem Daniel in den Dienst gestellt wurde. Es war keine lange Zeit dazwischen. Daniel und seine Gefährten waren frische Elite-Schüler aus der babylonischen Kaderschmiede. Und ganz frisch in diesem Haifischbecken, von dem wir gleich lesen werden, dieser vielen Berater des Königs, die alle nicht nur das Beste des Königs im Sinn hatten oder die Wahrheit, sondern auch viel ihre eigenen Themen. Da wurde viel Politik gemacht, da ging es hin und her, da wollte jeder gut dastehen. Da war auch Wettbewerb, das war wirklich ein Haifischbecken. Wir können uns das vielleicht ein Stück so vorstellen, wie heute so ein Konzernboss, der von allen, die um ihn herum sind, von allen Ratgebern umschmeichelt wird, wo jeder versucht, gut dazustehen, vielleicht ein Stück aufzusteigen. Wie gesagt, wir werden es gleich lesen. Das ist also die einfache Erklärung dafür, wie das war. Noch dazu ist auch zu sagen, dass von Nebukadnezar auch bekannt ist, von vielen Tontafeln und so weiter, dass er schon viele Aufgaben ausgeführt hat, während sein Vater noch gelebt hat. Die ganzen Feldzüge, auch der Jerusalem betroffen hat, der, was eigentlich nur auf dem Weg nach Ägypten war, die hat Nebukadnezar schon als Heerführer durchgeführt für seinen Vater. Der hieß Nebopolassar. Gut, soweit zum Anfang. Ich weiß nicht, mir ist es auch nicht gleich aufgefallen, dass da ja irgendwo was ist, nur für den, der sich wundert, warum steht da im 2. Jahr. Das heißt also, das Ganze ist chronologisch. Daniel wurde erst in den Dienst gestellt und dann hatte der König diesen Traum. Lesen wir Kapitel 2, die ersten 13 Verse zusammen. Und im 2. Jahr der Regierung Nebukadnezars hatte Nebukadnezar Träume, sodass sein Geist sich beunruhigte und er nicht mehr schlafen konnte. Da befahl der König, man solle die Traumdeuter und die Wahrsager, die Zauberer und die Chaldäer zusammenrufen, damit sie dem König seine Träume verkündeten. So kamen sie und traten vor den König. Da sprach der König zu ihnen, ich habe einen Traum gehabt und mein Geist ist beunruhigt, bis ich den Traum verstehe. Hierauf gaben die Chaldäer dem König auf Aramäisch zur Antwort, O König, mögest du ewig leben, erzähle deinen Knechten den Traum, so wollen wir die Deutung verkünden. Der König antwortete den Chaldäern, mein Entschluss steht unwiderruflich fest. Wenn ihr mir nicht den Traum samt seiner Deutung verkündet, so sollt ihr in Stücke gehauen und eure Häuser zu Misthaufen gemacht werden. Wenn ihr mir aber den Traum und seine Deutung verkündet, so sollt ihr von mir Geschenke und Gaben und große Ehre empfangen. Darum sagt mir den Traum und seine Deutung. Da antworteten sie zum zweiten Mal und sprachen: Der König möge seinen Knechten den Traum erzählen, so wollen wir die Deutung verkünden. Der König antwortete und sprach: Ich weiß nun sicher, dass ihr Zeit gewinnen wollt, weil ihr seht, dass mein Entschluss unwiderruflich feststeht. Wenn ihr mir den Traum nicht mitteilt, so bleibt für euch nur ein Urteil. Denn ihr habt euch vorgenommen, lügenhafte und trügerische Worte vor mir zu reden, bis sich die Zeiten ändern. Darum sagt mir den Traum, damit ich weiß, dass ihr mir auch die Deutung verkünden könnt. Die Chaldäer antworteten vor dem König und sprachen: Es gibt keinen Menschen auf Erden, der verkünden könnte, was der König befiehlt. Deshalb hat auch nie irgendein großer oder mächtiger König so etwas von irgendeinem Traumdeuter, Wahrsager oder Chaldäer verlangt. Denn die Sache, die der König verlangt, ist schwer. Es gibt auch niemand, der es dem König mitteilen könnte, ausgenommen die Götter, deren Wohnung nicht bei den Menschen ist. Hierüber wurde der König aufgebracht und sehr zornig, und er befahl, alle Weisen von Babel umzubringen. Und der Befehl ging aus, und die Weisen von Babel sollten getötet werden. Und man suchte auch Daniel samt seinen Gefährten, um sie zu töten. Soweit erstmal. Mehrere interessante Dinge sind hier. Wir lesen also vom König Nebukadnezar, dem uneingeschränkten Machthaber dieses Weltreiches damals von Babylon, der in seiner Stadt Babylon war, dem es eigentlich wunderbar ging. Alles lief nach Plan. Der Mann hatte alle Schlachten gewonnen, die es zu gewinnen gab. Er hatte alle Feinde niedergedrückt. Dem ging es blendend. Seine Stadt befand sich im Aufbau. Nebukadnezar war der, das hatten wir schon mal beim letzten Mal gesehen, der Babylon immer prächtiger gemacht hat, der diese ganzen Tore gebaut hat, die man noch heute im Pergamonmuseum sieht, der den Turm von Babel fertiggestellt hat, der die hängenden Gärten von Babylon gebaut hat. All das ist während seiner Zeit entstanden. Mit Babylon ging es nur aufwärts. Das kannte nur eine Richtung. Und dann sehen wir aber, wie einfach es für Gott ist, so einen Mann aus der Bahn zu werfen. Ja. König Nebukadnezar hatte Träume und die haben ihn so beunruhigt, dass er nicht mehr schlafen konnte. Da war Schluss mit seiner Ruhe, mit seinem Frieden. Da war Schluss mit Selbstzufriedenheit. Das ging ganz, ganz einfach. Wir werden noch lesen, worum es ihm in seinen Träumen ging. Der Mann, der wollte in die Zukunft sehen, der wollte wissen, was passiert, wie geht's weiter. Und Gott hat ihm da einen Traum geschenkt, der ihm da vieles gezeigt hat, aber er hat ihn nicht verstanden. Er hat nichts davon verstanden. Und es hat ihn ziemlich aus der Bahn geworfen. Wenn wir uns überlegen, dass jemand nicht mehr schlafen kann, ich weiß nicht, ob jemand von uns vielleicht Probleme damit hat, das ist knallhart. Wenn man nicht schläft, dann wirft einen das völlig aus der Bahn. Und man denkt eigentlich, dem Mann muss es doch, dem muss es doch rundum gut gehen. Was hat er für Probleme? Alles läuft, alles geht gut. Und doch kann er nicht schlafen. Und da sehen wir, wie leicht es für Gott ist. Und wir lesen das öfter in der Bibel. Gott kann auch die Herzen von Königen wie Wasserbäche lenken, steht in den Sprüchen. Egal wie viel Macht irgendjemand auf der Erde hat, es ist ein leichtes für Gott, zu ihm zu sprechen und ihm auch jegliche Ruhe und jeglichen Frieden zu nehmen. Interessant ist ja auch, welchen Weg Gott nimmt. Gott schenkt diesem Mann Träume. Im Daniel werden wir viel von Träumen lesen. Daniel kriegt auch die Antwort und nachher die Deutung dieses Traumes vom Nebukadnezar ebenfalls in einem Nachtgesicht, also in einem Traum gezeigt. Was macht denn dieser heidnische König? Das ist die erste Frage, die sich stellt. Was macht er, als ihn diese Sache so beunruhigt? Was macht er, als er vor diese Probleme kommt? Was macht er, als er nicht schlafen kann? Ja, er holt seine Ratgeber. Und was für Ratgeber er sich holt, auch das hatten wir beim letzten Mal schon kurz gelesen. Ja, er war von jeder Menge schlechten Ratgebern umgeben. Ja. Was lesen wir? Traumdeuter, Wahrsager, Zauberer und Chaldäer. Die vier Gruppen seiner Ratgeber lässt er kommen. Alles okkult belastete Menschen, Menschen, die sich mit ja, Hokuspokus, dunkler Magie, Sternen, alle möglichen Schlechten beschäftigt haben. Die lässt er alle kommen und sagt: Helft mir. Ja. Schlechte Ratgeber ist die erste Teilüberschrift, die ich nehmen möchte. Die ersten drei sind ganz klar. Wir wissen auch heute, was Traumdeuter sind, was Wahrsager sind, was Zauberer sind, was Chaldeer sind. Ja, das gibt es heute nicht mehr so, ist auch nicht ganz so klar nachvollziehbar. Chaldeer ist eine Landschaft in der Gegend von Babylon. Das sind, so sagen wir mal, babylonische Ureinwohner gewesen, eine Volksgruppe da. Es ist nicht mehr nachvollziehbar, wer das genau war. Vielleicht waren die von irgendeiner speziellen Wahrsagerschule oder sowas. Ich kann es euch auch nicht genau sagen. Fakt ist, sie werden mit genannt bei diesen Menschen, die mit okkulten Dingen versuchen, dem König zu helfen. Das sind die Ratgeber, die dieser König um sich schart. Aber wir sehen, dass er kein allzu großes Vertrauen in die hat. Wir wissen ja jetzt auch, dass er noch recht jung König war, im zweiten Jahr seiner Regierung, also höchstens, sage ich mal, kurz davor, 3 Jahre abgeschlossen zu haben. Und der Mann hat kein Vertrauen in diese Leute. Er lässt sie zwar kommen, sagt, helft mir, ich will wieder schlafen können, ich will wissen, was los ist, aber er sagt ihnen den Traum nicht. Es gibt auch mehrere Gründe, warum der das vielleicht in dem Moment so gemacht hat. Wir lesen auch später noch von Träumen, wo er die Träume wieder seinen Leuten sagt. Er hat später noch mehr Träume, die auch von Gott kommen, und da fragt er und erzählt aber den Traum weiter. Für mich gibt es mehrere Möglichkeiten, warum das so ist. Vielleicht hat er gemerkt bei diesem Traum, dass das anders war als sonst, wenn er geträumt hat. Dieser Traum, der kam von Gott, das lesen wir. Gott hat diesen König schlecht träumen lassen. Gott hat ihm Antworten auf seine Fragen gegeben. Vielleicht hat er gemerkt, dass das eine ganz andere Ursache war der Träume als vielleicht sonst. Wir müssen uns vor Augen halten, dass auch dieser König extrem belastet war mit seinem Götzendienst, mit seinen vielen Göttern, mit seinen Tempeln, die er da hatte. Die haben extrem große Prozessionen in Babylon gehabt zur Ehre von ihren Göttern. Auch auf den Keilschrifttafeln heute findet man, dass Nebukadnezar seine militärischen Erfolge zum Beispiel seinen Gottheiten geweiht hat, dass ihm seine Götter ganz wichtig waren. Und trotzdem traut er ihnen hier anscheinend ja nicht viel zu. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass er schon vorher gesehen hat bei seinem Vater, was das für eine Truppe ist, die da ankommt. Dass das Leute sind, die ihm vielleicht nach dem Mund geredet haben, die ihm Honig ums Maul geschmiert haben, die gesagt haben, was er hören wollte, wann er das hören wollte. Dass das halt Leute waren, die auch ihre eigenen Ziele im Kopf hatten. Ja, dass da ein Riesenpulk von Menschen von ihm durchgefüttert wurde, die am Ende vielleicht gar nicht wirklich gute Ratgeber waren. Also stellt er sie vor vollendete Tatsachen und setzt sie massiv unter Druck. Wenn wir lesen, was er denen ankündigt, dann zeigt es schon, was der für eine Macht hatte. Er sagt, wenn ihr mir den Traum nicht verkündet mit seiner Deutung, dann sollt ihr in Stücke gehauen und eure Häuser zu Misthaufen gemacht werden. Das ist eine knallharte Ansage. Und der hat es absolut ernst gemeint. Das war nicht nur eine leere Drohung. Der Mann war absolut jähzornig. Das sehen wir ja. Ruckzuck war der auf 180 oder drüber raus und hat knallhart gehandelt. Und wir sehen, was der für ein Sonnenkönig da war, was der für ein Herrscher war. Da hat keiner gewagt zu widersprechen. Wir werden nachher sehen, dass der tatsächlich ernst gemacht hat, dass das losging. Und das ist ja schon mal eine andere Hausnummer als das, was vielleicht sogar heute manche von den Diktatoren machen oder so, die auch mal ein paar Ratgeber umbringen lassen. Der König Nebukadnezar, der wollte alle Weisen in Babel umbringen. Alle, die in seinen Kaderschmieden waren, alle diese Traumdeuter, alle Wahrsager, alle Weisen, der weitet es ja nachher noch aus, die sollten alle getötet werden, weil er gesagt hat, ihr könnt mir ja gar nicht helfen. Ich denke, wir lesen auch raus, was er auf keinen Fall haben wollte. Was er nicht wollte war, und was er ihnen unterstellt ja auch, ist, ihr wollt nur Zeit gewinnen. Ihr wollt irgendwann, wenn ich dann wieder ein bisschen zur Ruhe gekommen bin, dann wollt ihr kommen und es nochmal versuchen. Ihr wollt euch Zeit rausschlagen, ihr wollt Zeit gewinnen. Ihr habt keine Ahnung, aber gebt es nicht zu. Denn eigentlich muss man ja sagen, wenn ich einem Traumdeuter sage, sag mir meinen Traum, dann ist es ja eigentlich ein ganz faires Angebot, wenn ich ihm anbiete, wenn du mir den sagen kannst, dann kriegst du viele Geschenke und sollst geehrt werden. Aber selbst die Traumdeuter waren ja nicht in der Lage und sie müssen das zugeben. So unter Druck gesetzt müssen sie zugeben, dass sie keine Ahnung haben. Und ich glaube, die sind anders zu diesem König gegangen. Als er die gerufen hat, haben sie wahrscheinlich schon noch gedacht, ja, kriegt man hin, mal sehen, was er heute wieder hat. Aber dann ging es um ihr Leben. Und er setzt ihnen nicht die Pistole auf die Brust, die gab es noch nicht, aber das Schwert an den Hals, sagen wir mal. In Stücke gehauen und die Häuser zum Misthaufen gemacht, wenn ihr mir das nicht sagt. Und dann lesen wir, dass diese Chaldeer, die wurden anscheinend vorgeschickt oder die sind vorgegangen, die versuchen es. Die versuchen es zwei, dreimal und sagen, sag uns doch den Traum, dann sagen wir dir die Deutung. Aber der König bleibt hart. Der bleibt hart. Er wirft ihnen vor, was er von ihnen erwartet. Er erwartet von ihnen gar nichts. Er erwartet von ihnen nicht, dass sie das können. Und er ist einfach nur zornig über die. Und wird mit jeder Frage, die sie stellen, wird er zorniger. Spannend finde ich, dass selbst diese Traumdeuter, dass diese okkulten Menschen, dass die Wahrheit aussprechen. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber die sagen eigentlich die Wahrheit. Vers 10. Die Chaldeer antworteten vor dem König und sprachen, es gibt keinen Menschen auf Erden, der verkünden könnte, was der König befiehlt. Deshalb hat auch nie ein großer und mächtiger König so etwas von irgendeinem Traumdeuter, Wahrsager oder Chaldeer verlangt. Denn die Sache, die der König verlangt, ist schwer. Es gibt auch niemand, der es dem König mitteilen könnte, ausgenommen die Götter, deren Wohnung nicht bei den Menschen ist. Wisst ihr, warum sie die Wahrheit sagen? Die hatten ganz viel mit diesen babylonischen Göttern zu tun. Die, die der gerufen hat, das waren die Hauptkontaktmedien, sag ich mal, zu diesen Göttern. Und was sagen die? Wir können das nicht, sagen die. Wir, die Kontakt zu deinen Göttern haben, wir können das nicht. Also eigentlich geben die ja sogar zu, dass es ihre Götter noch nicht mal wirklich können. Oder dass sie halt gar keinen Kontakt zu ihren Göttern haben. Die sprechen hier von Göttern, weil die in so einer Vielgötterei gelebt haben. Aber eigentlich sagen die dem König die Wahrheit. Die sagen, die Fragen, die du hast, das, was dich umtreibt, das, was dich nicht schlafen lässt, das können dir keine Menschen beantworten. Da kann dir kein Mensch helfen. Da kann dir überhaupt kein Ratgeber von uns helfen. Das Einzige, was dir helfen kann, ist Gott. Und das ist wieder etwas, das betrifft uns heute genauso. Wenn wir Fragen haben ans Leben, wenn wir nicht schlafen können nachts, weil uns Dinge umtreiben, wenn wir vor großen Problemen stehen, wenn wir Dinge nicht verstehen, dann können uns keine Horoskope helfen, dann können uns keine Wahrsager helfen, dann kann uns kein Amulett, kein Glückskeks, kein was es alles gibt, wo Leute sich beraten lassen, das kann uns nicht helfen. Das sind schlechte Ratgeber, die viele Menschen fragen. Und wir können uns fast jede Zeitung anschauen, Ratgeberzeitungen für Männer, für Frauen, tu dies, tu jenes, dann geht's dir gut. Es gibt so viele Dinge, wo auch heute versucht wird, Menschen und auch uns Rat zu geben. Schlechten Rat. Genau dieselbe Gefahr ist heute noch da. Und auf die Fragen des Lebens werden uns diese Dinge keine Antworten geben. Genau wie bei Nebukadnezar damals. Die ernsthaften Fragen des Lebens. Ich meine jetzt nicht, wie schraube ich eine Steckdose an? Da kann mir sehr wohl eine Zeitschrift helfen oder eine Internetanleitung. Aber die Fragen des Lebens, was passiert in der Zukunft? Warum bin ich hier? Was wird morgen sein? Wo geht mein Leben hin? Was hast du mit mir vor, Gott? Da brauche ich einen guten Ratgeber und nicht solche schlechten Ratgeber, wie der König Nebukadnezar hier zu Rate zieht. Wo du deine Fragen stellst, davon hängt auch ab, was du für einen Rat bekommst. Und der König Nebukadnezar sagt, was er von ihnen erwartet. In Vers 9 sagt er, denn ihr habt euch vorgenommen, lügenhafte und trügerische Worte vor mir zu reden, bis sich die Zeiten ändern. Das erwartet dich, wenn du an den falschen Stellen, wenn du bei jeder Art von okkultem von irgendwelchen Horoskopen, von irgendwelchen Vorhersagen, von Handlesern, von Wahrsagern, wenn du irgendwoher deinen Rat holst, das erwartet dich. Lüge und Betrug erwartet dich. Und wisst ihr, die meisten von denen, die sowas anbieten, die wollen damit auch noch Geld verdienen. Und die haben nur vor, dir irgendwas zu erzählen, aber nicht die Wahrheit. Und wir lesen, dass sie hier an die Grenze kommen. Die konnten bei manchen Dingen helfen. Wir sehen das auch bei Mose, wo diese ägyptischen Zauberer zu manchem in der Lage waren. Die konnten manches machen, das sah vielleicht gar nicht so schlecht aus. Aber die haben alle ihre Grenzen. Und die können uns ganz bestimmt nicht weiterhelfen, wenn es um ernsthafte Fragen geht. Und ich möchte uns davor warnen, an den falschen Stellen Antworten zu suchen. Schlechte Ratgeber führen zu schlechtem Rat. Und schlechter Rat ist ganz schlecht für unser Leben. Wir haben doch eine Adresse, wo wir fragen können, wo wir fragen sollten. Aber das sind nicht diese Themen, wo König Nebukadnezar fragt. Ich möchte mit uns weitergehen. Von den schlechten Ratgebern möchte ich weitergehen zu dem, was Daniel macht. Wo Daniel nachfragt, dieser Mann, von dem wir gelesen haben, was ihn ausgemacht hat. Nebukadnezar sagt jetzt also, dass alle Weisen in Babylon umgebracht werden sollen. Und wenn wir das lesen, dann ist das nochmal eine Steigerung. Wir hatten bis jetzt von Wahrsagern, Traumdeutern, Magiern und Chaldäern gelesen. Jetzt kommen aber, König Nebukadnezar geht noch weiter in seinen Zorn. Der war so aufgeregt, der Mann, der hat gesagt, alle Weisen in Babylon werden jetzt umgebracht. Und das ist auch die erste Überschneidung zu Daniel und seinen Gefährten. Vers 13 möchte ich jetzt weiterlesen. Und da sehen wir auch, dass der Daniel gar nicht gefragt wurde. Der hatte, bevor er umgebracht werden sollte, überhaupt nicht die Möglichkeit, der wusste gar nicht, worum es ging, warum er umgebracht werden sollte. Ich lese ab Vers 13 weiter. Und der Befehl ging aus und die Weisen von Babel sollten getötet werden. Und man suchte auch Daniel samt seinen Gefährten, um sie zu töten. Da erwiderte Daniel dem Arioch, dem Obersten der Scharfrichter des Königs, der ausgezogen war, um die Weisen zu töten, mit klugen und verständigen Worten. Er begann und sprach zu Arioch, dem Bevollmächtigten des Königs. Warum ist dieser strenge Befehl vom König ausgegangen? Da erklärte Arioch die Sache dem Daniel. Daniel aber ging hinein und bat den König, ihm eine Frist zu gewähren, damit er dem König die Deutung verkünden könnte. Darauf zog sich Daniel in sein Haus zurück und teilte die Sache seinen Gefährten mit, Hanania, Mischael und Asaja, damit sie von dem Gott des Himmels Erbarmen erflehen möchten, wegen dieses Geheimnisses, damit nicht Daniel und seine Gefährten samt den übrigen Weisen von Babel umkämen. Hierauf wurde dem Daniel in einem Gesicht bei Nacht das Geheimnis offenbart. Daniel wusste also gar nicht, worum es geht. Der fragt diesen Scharfrichter, der kommt, um ihn in Stücke zu hauen. Ja, warum überhaupt dieser strenge Befehl? Der wurde nicht gefragt. Ja. Aber der Daniel erreicht etwas, was ja diese Chaldäer und die ganzen Ratgeber des Königs nicht geschafft haben. Er hat es tatsächlich geschafft, etwas Zeit zu bekommen. Zeit zu bekommen, doch noch die Deutung des Traumes und den Traum selbst zu erfahren. Und wenn wir lesen, wie Daniel diese Zeit genutzt hat, dann erfahren wir darüber viel, wie wir gute Antworten bekommen, was wir für Möglichkeiten haben, guten Rat zu bekommen. Denn Daniel, der bittet um Verständnis. Daniel fängt jetzt nicht an und sagt, ah, jetzt packe ich meine Sachen, jetzt haue ich aus Babylon ab, bevor ich umgebracht werde. Der sagt auch nicht, ah, was könnte ich dem jetzt erzählen, dass der doch Ruhe gibt. Daniel weiß, an wen er sich wenden muss. Daniel weiß, wer Antworten auf solche Fragen gibt. Das Interessante ist, damit weiß er ja eigentlich auch nicht mehr als die Traumdeuter, die auch wussten, dass nur die Götter helfen können, dass nur Gott helfen kann, dass nur Gott so etwas offenbaren kann. Aber Daniel nutzt die Zeit. Wir lesen, dass er sich in sein Haus zurückzieht, dass er seinen Gefährten Bescheid sagt und dann flehen diese vier jungen Männer zu Gott. die gehen auf die Knie, die beten ernsthaft zu Gott und beten, dass sie gezeigt bekommen, was dieser Traum ist. Es steht nicht da, wie lange sie Zeit bekommen haben. Aber es waren bestimmt nicht 5 Minuten, in denen erhört wurde, worum sie gebetet haben. Wir lesen ja auch, dass Daniel in einem Nachtgesicht gezeigt bekommt, was König Nebukadnezar geträumt hat und auch die Deutung davon. Und ich habe mich gefragt, wann ich das letzte Mal auf den Knien war. Und ich möchte euch fragen, wann ihr das letzte Mal auf den Knien wart, als ihr Fragen hattet. Warum sind wir Menschen so stolz und warum meinen wir immer erst selbst Lösungen finden zu müssen? Warum meinen wir, wir kriegen selber alles auf die Reihe und wir finden schon eine Lösung für unsere Probleme? Die Bibel und dieser Text heute, die sagen uns etwas anderes. Wenn wir Fragen haben, wenn wir nicht schlafen können, wenn uns Dinge umtreiben, dann lasst uns auf die Knie gehen, dann lasst uns zu Gott flehen. Und den Effekt kann man noch verstärken. Man kann noch seinen Gefährten, man kann seinen Geschwistern Bescheid sagen und die können mit auf die Knie gehen. Warum machen wir das so selten? Warum sind wir Menschen so stolz? Das habe ich mich selbst gefragt. Warum bin ich oft so stolz? Warum denke ich, ich kriege die Dinge selbst auf die Reihe? Warum strampeln wir so oft und fragen nicht Gott? Ich hoffe, dass es bei uns nicht erst um Leben oder Tod gehen muss, wie hier an der Stelle, bis wir anfangen, auf die Knie zu gehen. Das ist zu spät. Da kann es zu spät sein. Und wir verschenken so viel, wenn wir das nicht eher machen. Wen fragst du, wenn du Probleme hast? Wo gehst du hin? Liest man dann vielleicht doch mal ein Horoskop? Fragt man seine Nachbarn, seine Arbeitskollegen? Liest man im Internet viel kluge Dinge nach? Oder wenden wir uns an unseren Gott? Gehen wir auf die Knie, wenden uns an unseren lebendigen Gott? Die Bibel sagt uns, warum es uns oft so schlecht geht. In Jakobus 4, Vers 2 lesen wir es. Ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Wisst ihr, wir haben oft keine Ruhe, weil wir nicht bitten. In Jakobus geht es zwar in erster Linie um Gemeindefrieden, aber das betrifft auch unseren ganz persönlichen Frieden. Das betrifft auch unsere eigene Ruhe. Wir haben nichts, weil wir nicht bitten. Und wenn wir bitten, dann bitten wir oft falsch. Dann bitten wir um unsere eigenen Lüste. Wir bitten Gott, gib mir dies, gib mir jenes, mach, dass es mir endlich wieder gut geht. Das sind keine guten Bitten. Gott möchte gebeten werden, auch wenn er schon vorher weiß, was wir brauchen. Wir haben diese Macht, diese Kraft, auf die Knie zu gehen und zu Gott zu flehen. Warum nutzen wir das so selten? Gute Bitten beinhalten, dass wir auch mit dem, was wir erbeten, Gott die Ehre geben wollen. Das ist damit gemeint, wenn wir in böser Absicht beten. Worum geht es, wenn wir bitten? Geht es nur um uns oder geht es darum, mit dem, was wir erbeten, auch Gott die Ehre zu geben? Und das ist der nächste und letzte Gedanke. Ich möchte noch die kurzen Verse danach lesen. Weil Daniel, als er den Traum bekommt, die Sache zum Guten nutzt. Gott nutzt diese Sache, um durch Daniel ein Zeugnis zu geben vor Nebukadnezar und am Ende sogar vor ganz Babylon. Daniel weiß, wem er zu verdanken hat, dass ihm geholfen wird. Ich lese weiter. Ab Vers 13. Nein, ab Vers 20. Daniel wurde in einem Gesicht bei Nacht das Geheimnis offenbart. Da pries Daniel den Gott des Himmels. Daniel begann und sprach: Gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Denn sein ist beides, Weisheit und Macht. Er führt andere Zeiten und Stunden herbei. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen die Weisheit und den Verständigen den Verstand. Er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis ist, und bei ihm wohnt das Licht. Dir, dem Gott meiner Väter, sage ich Lob und Dank, dass du mir Weisheit und Kraft verliehen und mich jetzt wissen lassen hast, was wir von dir erbetet haben. Denn die Sache des Königs hast du uns wissen lassen. Daraufhin ging Daniel zu Arioch, den der König beauftragt hatte, die Weisen von Babel umzubringen. Er nahm ihn beiseite und sprach zu ihm: Bringe die Weisen von Babel nicht um, führe mich vor den König, so will ich ihm die Deutung verkünden. Darauf führte Arioch den Daniel rasch vor den König und sprach zu ihm: Ich habe unter den Weggeführten von Juda einen Mann gefunden, der dem König die Deutung verkünden will. Der König antwortete und sprach zu Daniel, dessen Name Belsazar war: Bist du imstande, mir den Traum, den ich gehabt habe, und seine Deutung mitzuteilen? Daniel antwortete vor dem König und sprach: Das Geheimnis, nach dem der König fragt, können Weise, Wahrsager, Traumdeuter oder Zeichendeuter dem König nicht verkünden. Aber es gibt einen Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart. Der hat den König Nebukadnezar wissen lassen, was am Ende der Tage geschehen soll. Und dann den Text fürs nächste Mal, was für ein Traum das war. Wenn wir sehen, wie Daniel reagiert, als ihm geholfen wird, dann sehen wir, was für eine Verantwortung damit einhergeht, wenn wir Gott um etwas bitten und erhört werden. Noch bevor der Daniel zu dem König geht, lesen wir schon seinen Dank. Daniel dankt als erstes Gott, bevor er irgendetwas anderes macht. Er dankt Gott und auch durch diesen Traum, den er auch gesehen hat, beeinflusst, spricht er Wahrheiten aus, die eigentlich das ganze Buch Daniel ausmachen, wo es darum geht, wie weit über den Menschen Gott steht. Dass es Gott ist, der Zeiten einsetzt, der neue Zeiten schenkt. Dass es Gott ist, der Könige einsetzt und absetzt. Dass Gott auch den König Nebukadnezar eingesetzt hat. Was ja schon schwer ist, wenn man vom eigenen Volk weggeführt wurde in die Gefangenschaft. Dann aber trotzdem zu sagen, Gott hat es so kommen lassen. Er sagt, dass bei Gott das Licht wohnt und dass er trotzdem auch die gesamte Finsternis kennt. Er bekommt einfach einen Einblick da rein, wie groß Gott ist, wie viel Gott schon geplant hat, dass Gott die ganze Geschichte der Erde schon kennt, bevor er sie gemacht hat. Und dann geht er zu dem König und auch bevor er dem König irgendwas erzählt, sagt er ihm auch nochmal das, was die Weisen wieder gesagt haben: Das Geheimnis, nach dem der König fragt, können Weise und Wahrsager, Traumdeuter oder Zeichendeuter nicht verkünden. Aber es gibt einen Gott, der die Geheimnisse offenbart. Und der hat den König Nebukadnezar wissen lassen, was passieren wird. Wisst ihr, der Daniel war ja jetzt auch wieder in einer interessanten Situation. Interessant für jemand, der selber gut dastehen will. Denn jetzt hätte er super glänzen können. Jetzt hätte er sagen können: Schaut alle her, ihr habt es alle nicht auf die Reihe gekriegt. Aber jetzt komme ich und jetzt sage ich euch, was los ist. Nichts davon macht er. Herr Daniel bezeugt vor diesem jähzornigen Mann, vor diesem Mann, der einer mit dem Finger schnipsen muss und Daniel wird umgebracht, bezeugt er als erstes seinen Gott. Und glaubt mir, der König Nebukadnezar wollte nichts von anderen Göttern wissen. Der hatte seine eigenen Götter und nach dem, was er bis jetzt erlebt hatte, lief es ja ganz super mit denen, weil seine Herrschaft war nur gut. Aber Daniel nutzt diese Erhörung, um Zeugnis zu geben. Er sagt dem König eigentlich ja nichts anderes als: Alle, die du gefragt hast, die sind alle Pfeifen, die können dir alle nicht helfen. Die haben nichts auf dem Kasten, die wissen das nicht, die können das gar nicht wissen. Du fragst an der falschen Stelle. Und wir lesen nicht ein Wort davon, dass Daniel sich selbst in irgendeiner Art und Weise groß macht, sondern er gibt das alles komplett weiter. Und wisst ihr, das ist der zweite Punkt, der ganz wichtig ist, denn das ist der nächste Punkt, wo wir krachend dran scheitern oder wo ich auch immer wieder scheitere. Wenn wir es dann schon schaffen, auf die Knie zu gehen und wenn wir Gott erleben, dann geht es oft rückwirkend so, dass wir denken: Ja, weißt du, eigentlich lief das doch alles echt gut, habe ich echt ganz gut auf die Reihe gekriegt. Ja, so schlecht, muss ich eigentlich sagen, lief top. Wenn es einmal rum ist, die Probleme, wenn wir auf einmal nicht mehr das Messer am Hals haben wie der Daniel, dann neigen wir Menschen dazu, zu vergessen, woher die Hilfe kam. Dann neigen wir dazu, uns selbst groß zu machen. Und wisst ihr, wenn wir solche Dinge erfahren wie Daniel, dann sollen wir davon Zeugnis geben. Deshalb schenkt Gott solche Erhörungen. Aber dieses Zeugnis, das beschränkt sich nicht darauf, dass ich in der Gemeinde sage, ja, Gott sei Dank, Gott hat mir dies oder jenes geschenkt. Nee, das heißt auch, wie beim Daniel, dann muss ich sogar vor alle gehen, vor meinen Chef, vor meinen König, vor jeden und muss vor jedem bezeugen, wer hat das gegeben, wer hat das gemacht, was ich erlebt habe, wer hat diese Weisheit gegeben, wer hat Verständnis gegeben, wer hat mir weitergeholfen, wer hat mich wieder ruhig schlafen lassen. Das ist ein Zeugnis, von dem Gott möchte, dass wir das vor allen Menschen geben, vor allen. Ich möchte nochmal zusammenfassend sagen, was mir in dem Text besonders wichtig geworden ist. Jeder von uns kommt an Stellen in seinem Leben, wo er Fragen hat, wo er Fragen stellt. Immer wieder haben wir die. Und ich möchte es nochmal sagen, bitte wendet euch an den, der wirklich Antworten geben kann. Bitte versucht es nicht mit allem Möglichen. Bitte lasst uns auf die Knie gehen mit unseren Sorgen und Problemen. Lasst uns auf die Knie gehen, wenn eine Zeltevangelisation ansteht. Lasst uns auf die Knie gehen, wenn es Probleme gibt. Wenn wir unruhig schlafen können, wenn wir krank sind. Lasst uns auf die Knie gehen, zusammen und zu Gott beten, der wirklich helfen kann. Denn vieles, was wir sonst versuchen, das wird nur zu Lügen führen, das wird uns nur betrügen, das wird uns nicht dauerhaft helfen. Und wenn wir Sachen mit Gott erleben, dann haben wir die Verantwortung, den Dank dafür auch weiterzugeben und zu bezeugen, wer hat das gemacht, dass es Gott gemacht hat und nicht wir selbst. Und da kann uns der Daniel nur ein Beispiel sein und ich möchte beim nächsten Mal mit euch lesen, was der Nebukadnezar geträumt hat, denn auch das ist spannend. Der Peter hat es ja schon zuletzt angedeutet, er hat schon einiges davon vorgelesen. Aber es ist absolut unglaublich, was Nebukadnezar von Gott erfahren hat und auch was Daniel da weitergeben konnte, wie weit Gott schon mit der Planung der Menschheit ist und wo wir da heute stehen. Amen.